E-Health fürs Ohr. Der CGM-Podcast für Gesundheitsprofis.
Hallo und herzlich willkommen zum CGM-Podcast für Gesundheitsprofis. Wie sicher geht ein jeder von uns durchs Netz und welche Tricks kann man anwenden, um die Sicherheit noch zu erhöhen? Dazu sprechen wir heute mit unseren CGM-Experten Jochen Klein und Matthias Limbach. Wir, das sind Julia Girnus und
Nicole Graf.
Und wir beide sind Content Creator im Marketing von Compo Group Medical. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Wir sind heute ja nicht einfach so hier, sondern wir haben ja einen konkreten Aufhänger. Das Thema haben wir gewählt, weil ja im Oktober der Cyber Security Month ist. Der ist jedes Jahr. Und was genau hat es mit diesem Aktionsmonat auf sich?
Ja, im Endeffekt ist der Cyber Security Month ein Aktionsmonat, den es jetzt schon relativ lange gibt. In Europa beispielsweise seit knapp 10 Jahren wird dort getrieben von der ENISA. Das ist im Prinzip die Cybersicherheitsbehörde in Europa, analog zu zum Beispiel dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik in Deutschland. Und das ist einfach eine europaweite, aber insgesamt auch weltweite Aktion. Also auch andere Länder nehmen teil, um das Thema Security Awareness zu steigern.
Genau, es geht letztendlich darum, dass man sich dem Thema bewusst ist. Da gibt es Risiken und wie gehe ich damit um? Und das ist so der ganze Monat.
Das heißt, wenn ihr jetzt schon sagt, da gibt es einen ganzen Monat und das Thema scheint ja wirklich wichtig zu sein. Gibt es da irgendwie einen Anhaltspunkt, dass das Thema heutzutage auch wirklich wichtiger ist, als es vielleicht vor 1-2 Jahren noch war?
Da gibt es definitiv konkrete Anhaltspunkte. Können wir vielleicht auch gleich die ein oder andere Zahl nochmal nennen. Im Großen und Ganzen beobachten wir, dass die Angriffsszenarien deutlich zunehmen, dass sich die Kriminellen, die dort angreifen, professionalisieren. Das heißt, wir stellen fest, dass zum Beispiel bestimmte Gruppen sich zusammenschließen, sich vereinen, kriminelle Organisationen bilden, entsprechend auch das ganze Modell, was dahinter steckt, professionalisieren. Das heißt, was vielleicht der ein oder andere aus den Nachrichten als Ransomware-Angriff kennt, da steckt eine ganze Industrie dahinter. Diese Plattformen, über die diese Angriffe gefahren werden, die werden als As-a-Service angeboten. Das heißt, ich kann mir da Kapazitäten mieten im Darknet und kann darüber dann letzten Endes Firmen, Unternehmen, Institutionen angreifen.
Es ist tatsächlich ein richtiges Geschäft quasi, was damit aufgezogen wird.
Ja, definitiv. Genau, was Jochen gerade schon erwähnt hat. Dieser Ransomware as a Service ist im Prinzip vergleichbar. Ich gehe in die Bäckerei und kaufe mir ein Brötchen. So geht dann kriminelle Organisationen, teilweise sogar auch private Leute hin und sagen, oh, ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Dann wirft man da ein paar Bitcoins, also Kryptowährungen rein und schon kann man Angriffe starten. Das ist nicht ohne, ja. Und auch wenn man dann den Lagebericht auch vom BKA oder dem BSI mal betrachtet, letztendlich muss man sich bewusst machen, es kann wirklich jeden treffen. Egal wie groß ist die Firma, das Unternehmen, die Praxis, das Krankenhaus, auch der Handwerker um die Ecke kann betroffen sein.
Und auch Privatpersonen natürlich.
Ja.
Das heißt, wenn ich mir unsere Zielgruppe von Compo Group Medical, also das Gesundheitswesen im Allgemeinen vorstelle, dann besteht doch dort auch mit Sicherheit die Gefahr. Und das stelle ich mir dann doch nochmal ein bisschen schwieriger vor, wenn dort Daten abgegriffen werden.
Die Brisanz nimmt natürlich zu, wenn man auf die Daten schaut, mit denen die Kunden der CGM umgehen. Es geht dort um Gesundheitsdaten. Das heißt, das sind besonders schützenswerte personenbezogene Daten. Dort tauchen Krankheiten von Personen auf etc. Das heißt, die Gefahr, wenn hier Daten abfließen, im Zweifel ein Schaden für Personen entsteht, die ist besonders hoch. Und wir sehen ja auch, also das bekommt ja jeder mit in den Nachrichten, in den News, dass die Angriffe auf zum Beispiel Krankenhäuser deutlich zugenommen haben in den letzten Jahren. Das heißt, wir hatten sehr viele Krankenhäuser, die in der Presse waren, weil dort ein sogenannter Ransomware-Angriff stattgefunden hat. Und in der Vergangenheit war es letzten Endes so, bei Ransomware-Angriffen, dass Daten verschlüsselt wurden und man hat versucht, dann durch Erpressung Geld oder Lösegelder für die Daten zu fordern. Und was wir halt auch beobachten ist, dass diese Angriffe mittlerweile auch fast immer mit Datendiebstahl einhergehen. Das heißt, die Angreifer haben festgestellt, durch diese Erpressungsversuche mit Verschlüsselung von Daten alleine verdient man oft kein Geld mehr, weil Krankenhäuser in der Regel auch ein Backup-Konzept haben, die Daten wiederherstellen können. Und den Datenabzug und dann damit zu drohen, diese Daten zu veröffentlichen, das ist natürlich eine ganz andere Bedrohungsklasse, die wir da erreicht haben.
Ich kann vielleicht auch noch ergänzen, um auch den Zuhörern das klarzumachen, aus einer aktuellen Studie oder Umfrage von Tetra Defense geht hervor, dass im Jahr 2022 im ersten Quartal gerade 20% des Gesundheitswesens betroffen war von solchen Angriffen. Also es ist deutlich auf erster Stelle vor, auch Finanzwesen oder Bildungswesen.
Habt ihr vielleicht konkrete Tipps, wie sich Anwenderinnen und Anwender schützen können beim Arbeiten, in der Freizeit, Worauf muss ich achten?
Ich meine, da kann ich vielleicht direkt sagen, in erster Linie Aufmerksamkeit. So banal sich das noch anhört, einfach überlegen, bevor ich auf einen Link in einer E-Mail klicke, bevor ich am Telefon irgendjemand eine Antwort gebe. Denn der größte Angriffsvektor ist nach wie vor das klassische Phishing. Und da gibt es unterschiedliche Varianten.
Genau, also generell ist ja auch eines der Mottos oder der Hashtags, was mit der Aktion Cyber Security Months einhergeht, Think Before You Click. Also denk nach, bevor du auf irgendwas draufklickst, bevor du blindlings irgendwas tust. Und das ist an sich ein ganz wichtiger Tipp. Also gerade beim Thema Phishing versuchen Cyberkriminelle im Endeffekt über gefinschte E-Mails beispielsweise den Anwender dazu zu verleiten, auf einen bestimmten Link zu klicken oder einen Anhang zu öffnen und darüber dann beispielsweise die Zugangsdaten zu bestimmten Portalen im Internet abzugreifen oder aber auch die Computer des Angegriffenen zu kompromittieren, dort entsprechende Schadsoftware zu installieren, zu übernehmen etc.
Die meisten Leute kennen ja letztendlich die klassische Phishing-Versuch per E-Mail. Ist aber durchaus möglich, das Ganze auch per Telefon, per SMS, gab es auch in den Medien. Und eine ganz neue Methode ist, um das noch authentischer wirken zu lassen, ist, dass die bösen Jungs und Mädels, die Angreifer, eine Konversation vortäuschen, indem sie dann als Kopie andere Empfänger hinbeifügen. Und erst die Antwort auf eine dieser Kopieempfänger wird dann weitergeleitet an das Opfer, um noch mehr das Vertrauen, die Gutgläubigkeit, die Hilfsbereitschaft des Anzugreifenden auszunutzen.
Es geht ja sogar noch weiter. Also wir haben zum Beispiel auch Angriffe beobachtet, bei denen Angreifer auf alte E-Mail-Ketten referenzieren konnten. Das heißt, die haben dann bei Angriffen auf beispielsweise lokale Computer von anderen Opfern diese E-Mail-Ketten abgegriffen und verwenden diese Ketten dann wiederum, um eine Mail möglichst authentisch aussehen zu lassen. Also genau das, was Matthias gerade sagte. Die Techniken, die dort verwendet werden, sind deutlich ausgefeilter geworden und man muss einfach sehr, sehr vorsichtig sein und mit einer gesunden Portion Misstrauen an die Situation rangehen.
Mhm. Mein Stand war jetzt, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder überholt, Phishing-Mails erkennt man auch unter anderem daran, dass viele Rechtschreibfehler drin sind, weil die vielleicht schlecht übersetzt sind. Aber das ist ja nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ich glaube, die sind schon viel weiter auch.
Definitiv. Also es gibt nach wie vor solche und jeder kennt wahrscheinlich diese E-Mails auch, die von Bezahldienstleistern, von Banken kommen. Jetzt muss man einen neuen Sicherheits-PIN, PUC, was auch immer festlegen. Aber die sind deutlich besser geworden und die Hochprofessionellen, gebe ich ganz offen zu, da könnte ich selber, wenn ich mal nicht aufmerksam bin, auch drauf reinfallen. Die sind so gut, das ist meist aber dann eher auch mit Zeitdruck, mit so genial kopierten Vorlagen von offiziellen Mails, dass man, wenn man halt nicht nachdenkt, bevor man klickt oder genauer hinschaut, doch auch reinfallen kann.
Ja, und auch dort muss man, glaube ich, unterscheiden. Es gibt natürlich zum einen diese Phishing-Kampagnen, die Matthias gerade erwähnte, wo Bezahldienstleister imitiert werden und wo einfach in die Breite Mails verschickt werden. So nach dem Motto, irgendwer wird schon klicken. Und dann gibt es natürlich für gezielte Angriffe auf Unternehmen das sogenannte Spear-Phishing. Das sind dann hochprofessionell erstellte Phishing-Mails, wo dann Bezug genommen wird auf vorangegangene Diskussionen oder wie auch immer und dadurch natürlich ein sehr hohes Maß an Echtheit suggerieren und dann eher dazu führen, dass derjenige draufklickt. Also das sind zwei unterschiedliche Sportarten, kann man vielleicht sagen.
Ja.
Das hieße, in so einem speziellen Fall sollte ich einfach auch schon misstrauisch werden, wenn ich eine E-Mail bekomme von einem Absender, den ich vielleicht gar nicht kenne.
Definitiv.
Vollkommen korrekt, ja. Da fällt mir vielleicht der Satz ein, den meine Großmutter mir immer als Kind schon gesagt hat, immer trau, schau, wem. Also dieses blinde Vertrauen, sei denn, die Person sitzt neben mir und sagt, ich habe dir gerade eine Mail geschaut, schau mal drauf, hab sie bekommen. Aber sobald ich nur irgendeinen Zweifel habe, lieber einmal nochmal nachfragen, sich vergewissern, dann bin ich eher auf der sicheren Seite, ja.
Genau, also immer selbst die Frage stellen, gerade wenn es Mails sind, in denen ich aufgefordert werde zu bestimmten Handlungen. Also klick jetzt bitte auf den Link oder öffne bitte die Datei, aus welchen Gründen auch immer. Da muss man sich immer die Frage stellen, erwarte ich diese Mail? Erwarte ich, dass mich diese Person anschreibt? Im Zweifel kommuniziere ich eben nochmal zu der Person. Also ich kann ja auch denjenigen, der mir dort vermeintlich eine E-Mail geschrieben hat, nochmal anrufen und nachfragen. Hast du mir jetzt hier wirklich die aktuellste Liste mit Gehaltsdaten oder was auch immer geschickt, dass man dort einfach mit einer gesunden Portion Misstrauen rangeht, nachhakt und sich vergewissert im Zweifel.
Das fand ich auch erschreckend, dass ja nicht nur externe Absender sind, sondern dass es ja sein kann, dass du von einem Kollegen einfach eine E-Mail bekommst dann und dass darüber etwas abgefangen wird.
Genau, also auch das ist möglich. Das ist zum einen kann das natürlich passieren, wenn Angreifer Schwachstellen in Systemen ausnutzen können und verschaffen sich Zugang zu Mailservern von Unternehmen. Es kann aber durchaus auch sein, dass einfach lokal ein Computer kompromittiert wurde und die Mails von dort versendet werden. Und das sieht dann eben täuschend echt aus in dem Moment.
Habt ihr denn ansonsten vielleicht noch Tipps für Anwenderinnen und Anwender, wie sie sich gegen verschiedene Fälle von Angriffen oder Ähnlichem schützen können?
Ja, definitiv. Also ein wichtiger Faktor ist ganz sicher, dass man seine Endgeräte, also Laptops, Computer, Mobiltelefone, immer auf dem aktuellsten Stand der Software hält. Denn letztendlich mit jedem Update, was der Anbieter herausbringt, werden irgendwelche Lücken, Sicherheitslücken, die vielleicht existent sind, die noch nicht bekannt sind oder vielleicht sogar auch schon bekannt und sogar vielleicht ausgenutzt wurden, geschlossen. Also auch da sollte man immer up to date sein. Das heißt, kommt ein Update raus, dann bitte installieren. Das ist so ein Tipp, der mir direkt einfällt.
Ja, also das Update-Thema ist extrem wichtig, weil das tatsächlich eins der größten Einfallstore ist. Also beispielsweise mit Browsern, mit denen man im Internet surft, die Schwachstellen enthalten. Es reicht schon, auf der falschen Seite unterwegs zu sein und der ganze Computer, mit dem man unterwegs ist, kompromittiert im schlimmsten Fall. Also da muss man sehr vorsichtig und hinterher sein. Darüber hinaus gibt es natürlich auch so ganz einfache Tipps wie Endgeräte sperren. Also wenn ich meinen Computer irgendwo stehen lasse und gehe weg, immer sperren. Einfach Windows-Taste plus L auf Windows-Systemen, das Gerät ist gesperrt und es ist kein Zugriff mehr möglich für Personen, die das Gerät so vorfinden. Ja, also das ist natürlich auch ein Thema, gerade im Gesundheitswesen. Jeder kennt wahrscheinlich das Szenario, man sucht seinen Hausarzt oder muss ins Krankenhaus, wird dort entsprechend ins Behandlungszimmer begleitet und findet dort dann einen ungesperrten Rechner vor. Und man hat dann die Möglichkeit, auf verschiedenste Daten zuzugreifen, Patientenakten. Also auch da ist es natürlich extrem wichtig, dass diese Geräte nicht ungesperrt stehen gelassen werden.
Auch ganz einfach, gerade dieses Windows-Taste und L kann man sich auch relativ schnell einfach merken. Ne? Also Windows-L geht schnell. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Das sind zwei Finger, zwei Tasten, einmal drücken und der Rechner ist gesperrt.
Genau, und auch da im Idealfall verwendet man natürlich irgendwelche smarten Lösungen mit RFID oder was auch immer, sodass Geräte sich automatisch sperren, entsperren, dass man eben nicht diese Verzögerung drin hat, man muss ein Passwort eingeben etc. Also da gibt es Lösungen für, aber ist immens wichtig, dass Geräte gesperrt werden und der Zugriff nicht möglich ist.
Da vielleicht für unsere Zuhörer schon mal den Hinweis, wir werden zum Thema Cybersecurity nochmal eine Folge spielen und da werden wir zum Beispiel auf solche Lösungen eingehen, also was es da gibt, damit Arztpraxen oder Krankenhäuser, MVZs etc. sich schützen können oder wie das im Alltag einfach handhabbar ist.
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor oder Punkt. Es muss bedienbar, es muss komfortabel und zugleich dann sicher sein. Denn alles, was die Bequemlichkeit erschwert, wir wissen das ja alle, ne, abends gerne auch auf der Couch mal faul liegen bleiben und nicht zum Sport gehen. Aber genau so sollte man dann smarte Lösungen einsetzen, um halt sowohl die Bequemlichkeit, die Bedienbarkeit und die Sicherheit zu gewährleisten.
Gerade wenn ich jetzt daran denke, ich habe ja heutzutage auch oftmals dieses Medium QR-Code, was irgendwo aufgedruckt ist oder gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie über Impfpässe und so weiter. Ist das nicht auch irgendwie ein Risiko, wenn ich da einfach Codes scanne?
Ja, das kann ein Risiko sein, muss nicht, aber nicht desto trotz. Jeder ist halt, wie du gerade erwähnt hast, aus Corona gewöhnt, sein Impfzertifikat vorzuzeigen. Dann wurde es oft digital per QR-Code. Die meisten Menschen wissen leider nicht, dass ein QR-Code nicht irgendwas besonders Sicheres ist. Denn es ist einfach nur ein zweidimensionaler Code, der Klartext darstellt und den ich mit jedem Smartphone abfotografieren kann oder anderen Endgeräten. Das Problem ist, ich sehe ja nicht dahinter, wohin mich dieser Link führt. Und es gibt mittlerweile auch dann genau diese schönen Aufkleber. Das muss noch nicht mal digital sein, sondern an einem Supermarkt finde ich irgendwie einen QR-Code ohne Kommentar. Und wenn ich ihn abfotografiere, kann mich das direkt auf irgendeine Seite führen, die irgendeine schadhafte Software im Hintergrund direkt ausführt, wo ich mir dann irgendwas einfange. Also da sollte man echt aufpassen. Auch da nicht blindlos vertrauen jedem QR-Code. Offiziellen sollte man natürlich trauen können. Auch dem Impfzertifikat selbstverständlich in der App. Aber irgendwelche Aufkleber oder aufgemalten Dinger wäre ich immer sehr vorsichtig. Auch welche, die ich digital bekomme.
Auch hier gilt Think Before You Click.
Gibt es da vielleicht auch Apps oder andere Tools, die quasi mir eine Sicherheitsinformation geben? Bevor der Link dann wirklich aufgerufen wird, beim Scan des Codes kriege ich vielleicht eine Info. Achtung, möchtest du das wirklich? Kennst du die Seite?
Sowas gibt es. Ich würde jetzt aber hier vorsichtig sein, irgendwelche Werbung für irgendwelche Tools oder Apps zu machen. Ist aber vollkommen verständlich. Auch da kann ich nur darauf hinweisen, dass es natürlich unterschiedliche Betriebssysteme bei Handy- und Mobilfunkgeräten gibt. Und die neuesten Versionen sind in der Regel so ausgelegt, dass die einen, wenn man es dann einstellt in den Einstellungen, vorher den Link, die URL anzeigt. Aber auch da gilt dann wieder, ich muss eine aktuelle Version haben von dem Betriebssystem, sonst passiert das eben nicht. Und natürlich gibt es da Apps und das würde ich dann einfach sagen, sollte man sich auf die offiziellen Kanäle von den Herstellern verlassen und auch die Bewertung der anderen User vielleicht betrachten, da liegt man nicht ganz verkehrt mit.
Thema Social Media. Gibt es da vielleicht auch noch besondere Sachen, die ich beachten muss, wenn ich auf Facebook und so weiter unterwegs bin?
Ja, da gibt es definitiv einiges, was zu beachten ist. Also was ja sehr beliebt ist für zum Beispiel Phishing-Angriffe, ist das Thema Social Engineering. Das heißt, ich gehe im Endeffekt hin und verschaffe mir, bevor ich jemanden gezielt mit einer Phishing-Mail auf die falsche Fährte führen will, entsprechende Informationen über die Person. Und diese Informationen, die kann ich mir natürlich auf verschiedenen Portalen zusammensuchen. Das heißt zum Beispiel, alles, was ich bei Facebook eingebe, ist per se erstmal mehr oder weniger öffentlich abrufbar. Das heißt, jemand kann sehen, wo ich arbeite, wenn ich es dort eingetragen habe. Jemand sieht mein Geburtsdatum, kann dadurch Rückschlüsse ziehen und kann diese Daten letzten Endes verwenden, wenn er mich gezielt attackieren will, sei es über eine Phishing-Mail oder bei einem Telefonanruf. Und es gibt sogar Suchmaschinen, die darauf spezialisiert sind, zum Beispiel im Darknet, über die man dann im Prinzip so eine Art Social Engineering toolbasiert durchführen kann, die dann verschiedene Informationen zu einer Person, zu einer Mailadresse, die man eingibt, quasi konsolidieren, zusammenführen und einem letzten Endes dann sehr viele aufschlussreiche Informationen über Personen geben. Das heißt, alle Informationen, die wir im Internet angeben, müssen wir per se davon ausgehen, die sind öffentlich, die sind verfügbar und können auch missbraucht werden.
Alles das, was eigentlich einen Menschen wertvoll macht, wie Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Respekt vor Autorität, wird halt auch leider von den Kriminellen ausgenutzt. Das ist genau dieser Faktor, ne? Zeitfaktor, da schickt der Chef wichtige Nachricht, bitte Rechnung freigeben, oder die Kollegin schickt mir schnell nochmal die Kopie zu, ganz dringend, das muss in 10 Minuten raus. Das sind ja genau solche Faktoren. Ich bin hilfsbereit, ich bin jemand, der vertrauenswürdig ist, und das wird ja dann vorgetäuscht.
Ja, also was ich jetzt schon für mich mitgenommen habe, ist so ein bisschen wirklich, es liegt an mir. Also ich muss davon ausgehen, alles, was ich irgendwo reingebe oder wo ich irgendwie draufklicke, das kann zur Gefahr für mich werden, weil da draußen natürlich viele Quellen sind, die dann doch irgendwie meine Daten möchten und damit eventuell was anfangen können. Auch wenn ich mir vielleicht denke, okay, was interessiert die jetzt, dass ich dieses Wochenende in einer besonderen Stadt unterwegs bin, weil ich das über Social Media oder sowas poste. Aber klar, da können dann irgendwie nochmal Informationen rausgenommen werden, die eben mit anderen kombiniert irgendwie eine Angriffsfläche bieten.
Ich denke, die Herausforderung ist letzten Endes, man muss sich einfach dessen bewusst werden, was man von sich preisgibt und in welchem Umfang diese Cyberkriminalität in der Zwischenzeit professionalisiert worden ist. Und da sind genau diese Themen, die du gerade erwähnt hast, natürlich essentiell. Also man muss sich selbst vielleicht die Frage stellen, ob man diese Information auch anderswo weitergeben würde. Also viele sind ja bereit, im Internet Dinge preiszugeben, die sie im Gespräch mit Bekannten oder so eigentlich nie sagen würden.
Ja, definitiv. Also ich höre auch im Privaten oft wieder so, das ist doch egal, die wissen doch eh alles über mich. Und ich glaube, diese Resignation sollte man, glaube ich, überwinden. Sie werden wahrscheinlich viel wissen, aber sie müssen ja nicht wirklich alles wissen, weil vielleicht ist genau dieser eine Punkt, selbst genau dieser kleine Faktor, den die vielleicht noch nicht wissen, der noch nicht publik gemacht worden ist in sozialen Medien, im Alltag, im Beruf, dass vielleicht das genau der entscheidende fehlende Punkt ist, um gegen mich in Angriff starten zu können. Also auch da einfach bewusst sein, wo, was posten, welcher Gruppe. Ich habe Möglichkeit, auch viele Sachen einfach in einer geschlossenen Benutzergruppe, nur den Freunden, Bekannten, Familie zu teilen. Ich muss nicht über alles die ganze Welt informieren.
Jetzt gibt es ja im Internet auch nicht nur in Social Media, sondern vielleicht auch so auf Webseiten bei dem Supermarkt bei mir um die Ecke oder weiß ich nicht was, gibt es ja oftmals Gewinnspiele, wo ich vermeintlich was ganz Tolles gewinnen kann und dort im Prinzip ja nur meine Daten einfach eingebe und schwupp, dann bin ich im Lostopf. Wenn wir aber jetzt so viel über Daten sprechen, das kann doch dann auch zur Gefahr werden oder ist das unbedenklich?
Also man muss sich generell immer dessen bewusst sein, es klingt erstmal gut, aber nichts ist umsonst. Also auch bei diesem Gewinnspiel, ich würde jetzt im Supermarkt keine böse Absicht unterstellen, aber es gibt natürlich auch an anderer Stelle Internetseiten, die mit Gewinnspielen locken oder mit Gutscheinen, wo dann vermeintlich einfach nur die Daten hinterlegt werden müssen. Und da wäre ich einfach jedes Mal sehr, sehr skeptisch. Ja, man kann zum Beispiel alternativ eine separate E-Mail-Adresse anlegen, die keine Rückschlüsse auf die Person zulässt, die man dann vielleicht für so etwas verwendet. Im Großen und Ganzen wäre ich aber sehr vorsichtig.
Du hast vorhin gesprochen, dass es ja auch einfach sein soll. Ich habe jetzt noch die Frage, nimmt man den privaten Bereich und den Arbeitsbereich zusammen, habe ich gefühlt 150 Passwörter. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich da vorgehen kann? Oder gibt es sonst vielleicht Techniken oder Unterstützung, die ich bei der Passwortgenerierung irgendwie nutzen könnte?
Also da ist der Tipp ganz klar die Verwendung von sogenannten Passwortmanagern. Das sind im Endeffekt Tools, die für die Verwaltung von Passwörtern erstellt wurden. Diese Tools sind in der Lage, sichere Passwörter zu generieren, die man dann verwenden kann für zum Beispiel die Anmeldung auf Webseiten. Zum Beispiel iPhones haben so ein Tool schon integriert. Und der Vorteil dabei ist einfach, letzten Endes, man hat einen zentralen Login zu dem Tool. Da sollte man sich natürlich ein sicheres Passwort überlegen, hat aber dann den Vorteil, dass für sämtliche Dienste, Services, an denen man sich anmeldet, unterschiedliche sichere Passwörter verwendet werden, die man sich nicht alle merken muss.
Das Tool generiert einem halt dann gute, sichere, lange, vor allem lange Passwörter. Darauf kommt es an, auf die Länge. Und dieses Masterpasswort oder Hauptpasswort, um in diesen Safe reinzukommen, in diesen Manager, da kann man sich, ich sag mal, vielleicht das Lieblingsbuch, irgendeinen Satz ausdenken. Oder für Menschen, die sportfanatisch sind im Fußball, dann würde man sagen, Deutschland hat 7-1 gegen Brasilien gewonnen in der WM. 2014 war das, erinnere ich mich richtig. Dann nehme ich halt immer von jedem Wort den ersten Buchstaben. Also da soll man einfach kreativ werden und vor allem dann, wenn man das eben nicht mit so einem Tool macht, mit so einem Passwort-Safe, dann halt bitte immer unterschiedlich. Und das ist natürlich dann echt kompliziert, weil wenn ich überlege, es wird unterschiedliche Längen empfohlen. Ich persönlich sage nichts unter 14 Zeichen, weil das am Ende rein mathematisch zu rechnen ist. So ein Passwort mit 6 Zeichen kann jedes herkömmliche Smartphone in unter einer Sekunde errechnen oder erraten, besser gesagt, mit roher Gewalt. Und ja, also daher Passwort-Safe ist das Richtige und möglichst lange Passwörter.
Wenn das ist, was ihr beschreibt, was ich auch privat nutze, dann sind das so Tools, wo man teilweise über das Smartphone auch mit einem biometrischen Abdruck vom Finger das Ganze entsichern kann, ohne ständig das Masterpasswort auch eingeben zu müssen. Das heißt, genau. Das wäre dann auch nochmal ein bisschen nutzerfreundlicher.
Das ist letzten Endes genau das Thema Usability. Es muss einfach zu nutzen und trotzdem sicher sein und dann funktioniert es auch und dann wird es auch verwendet, ja.
Und dann ist die Akzeptanz auch deutlich größer, genau. Definitiv, ja.
Gehen wir vielleicht mal vom schlimmsten Fall aus. Es hat mich erwischt, ich habe auf einen Link geklickt, auf den ich nicht hätte klicken dürfen. Und dann kommt vielleicht eine Meldung, Lösegeldforderung, alles ist gesperrt, Ihre Daten sind weg. Was mache ich in diesem Augenblick?
Ja, aber auch da Ruhe bewahren. Das ist dem Besten schon passiert. Aber natürlich sollte man da, also im Privaten gilt im Prinzip das Gleiche wie im Unternehmensumfeld oder im medizinischen Sektor. Ich sollte mir wirklich im Vorfeld Gedanken machen, was brauche ich in dem Moment, wenn das passiert. Also im Privaten zum Beispiel habe ich irgendwie die Telefonnummer noch irgendwo anders notiert von der Bank, um irgendwas zu sperren zum Beispiel. Oder ganz wichtig, habe ich eine Datensicherung. Und zwar eine Datensicherung, die nicht nur erstellt wird, sondern die ich auch zumindest regelmäßig einmal überprüfe, ist sie lesbar oder auch kann ich überhaupt auf die Daten zurückgreifen im Notfall. Und im Unternehmensumfeld gibt es in der Regel Notfallpläne oder auch eine Notfallkommunikation, wo einem dann im Prinzip ähnlich, wie man es früher kannte, die W-Wörter, wenn man 112 anruft, was hast du beobachtet, welches System ist betroffen, wem muss ich was genau melden. Aber das sind halt individuelle Vorgaben. Da gibt es aber auch vom BSI solche Musterkarten, die kann man sehr gut verwenden.
Und ganz wichtig, sofort Kennwörter ändern. Also sobald man getroffen wurde in irgendeiner Form, hat auf den falschen Link geklickt, im Idealfall die Kennwörter ändern.
Alle Kennwörter.
Am besten ja, weil natürlich die Gefahr besteht, dass Kennwörter abgeflossen sind. Das heißt, selbst wenn ich erstmal so keinen Effekt bei mir auf dem Endgerät verspüre, kann es sein, dass Kriminelle Zugang zu meinen Online-Diensten oder was auch immer haben. Gerade im Unternehmensumfeld, was Matthias schon sagte, Vorbereitung ist sehr wichtig. Und ich denke, auch im Unternehmensumfeld muss man sich darüber im Klaren sein, dass man im schlimmsten Fall gerade bei größeren Themen wie Ransomware-Angriffen auch einfach externe Unterstützung braucht, weil das Themen sind, die kann man schwer in Eigenregie bewältigen.
Also wenn ich jetzt so ein bisschen zusammenfasse, was ich von euch mitgenommen habe in dem Gespräch, dann liegt es eigentlich wirklich stark an mir, was mir passieren kann oder was mir nicht passieren kann. Wenn ich nämlich einfach wirklich immer mal drüber nachdenke, bevor ich irgendwo draufklicke, bevor ich meine Daten irgendwo preisgebe, dann habe ich eigentlich schon eine relativ hohe Sicherheit, dass ich da zumindest einigermaßen drum herum komme. Mal.
Ja, die Aufmerksamkeit, genau. Einfach, wie es so schön heißt, think before you click. Ne? Denke nach, nutze deinen Menschenverstand, bevor du auf irgendwas draufklickst. Oder ungesehen benutzen möchtest, kann das vielleicht ein bisschen einfacher formulieren, wie im Straßenverkehr. Wenn ich Auto fahre, dann schnalle ich mich an, ich halte an einer Kreuzung an, wo die Ampel rot ist. Jetzt kann man sagen, naja, du kannst auch drüber fahren, nachts, da passiert schon nichts. Aber so ist, man hält eigentlich an. Genauso bei einer E-Mail, ich denke erst nach, gucke, ist der Absender authentisch, kenne ich die Person, ist der Inhalt legitim, plausibel, dann kann ich drauf klicken, wenn ich dann den Link geprüft habe. Und bei einer roten Ampel, ja, ich kann eine E-Mail einfach klicken. Und dann, wenn nichts passiert, habe ich Glück gehabt. Das ist noch immer gut gegangen, sagt man. Aber das Gutgehen wird irgendwann auch mal nicht mehr gut gehen.
Der gesunde Menschenverstand, würde ich da einfach ergänzen, ist extrem wichtig. Den muss man einfach walten lassen, gerade wenn man sich im Internet bewegt, wenn man E-Mails liest etc. Und dann kann man wahrscheinlich das Gröbste verhindern.
Ja, ich glaube, das waren schöne Abschlussworte. Ich für meinen Teil habe viel mitnehmen können wieder, Tipps für meinen Alltag. Von dem her bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr hier wart und uns mit eurem Wissen versorgt habt. Dankeschön.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich nehme jetzt endlich so ein kleines Schoko-Ding da, was da rumliegt.